Guten Tag, meine Damen und Herren. Seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Einige haben sich vielleicht gewundert, weil sie seit einiger Zeit nichts mehr von mir gehört haben, was der Fall war. Der Fall war schlicht der, dass ich stark an Corona erkrankt bin. Meine Frau auch, oder erkrankt war, will ich einmal sagen. Die Symptome sind allerdings nach wie vor so als Nachwirkungen spürbar, hauptsächlich ein Hustenreiz, der einen dann auch total zu schaffen macht. Ich hoffe, dass die Predigt heute möglich wird, ohne diesen Hustenanfällen zu unterliegen. Aber die erste Woche war ich total flach, mit Fieber, total ohne Energie, kein Appetit. Und in der zweiten Woche ging das Fieber allmählich weg und der Appetit kam allmählich zurück. Gleichwohl habe ich über 20 Pfund verloren. Ich wollte ohnehin abnehmen, aber nicht auf diese Weise. Es geht mir eigentlich jetzt besser, sonst könnte ich auch diese Predigt nicht versuchen zu geben. Aber mit Gottes Hilfe wird es klappen. Aber die Energie ist nach wie vor ein Problem. Und wie gesagt, der Hustenreiz auch ganz besonders. Interessant ist, dass ich diese Predigt vorbereitet hatte, um sie zu geben, bevor ich dann von diesem Coronavirus gepackt wurde. Konnte sie dann also nicht geben, werde sie versuchen, heute zu geben. Die Frage, die wir uns heute stellen wollen, ist, was Satan eigentlich über seine Zukunft weiß. Und bevor wir diese Frage beantworten, möchte ich Ihnen eine Frage stellen. Verstehen Sie wirklich, dass Satan der Herrscher dieser Welt ist? Dass er den Herrschern, und zwar allen Herrschern, seine Macht gibt? Und zwar, wem er will. Er sucht sich natürlich diejenigen aus, die er am leichtesten für seine Zwecke gebrauchen kann. Und dabei verstellt er sich als ein Engel des Lichts, um die Menschen zu verführen, die meinen, dass er und die Herrschenden unter ihm nur das Beste wollen und für das Gemeinwohl aller wirken, um Leben zu retten, wobei sie Leben vernichten. Sein Zweck ist letztlich der, gegen Gott zu rebellieren und die zu verfolgen, die Gottes Weg gehen wollen. Sein ganzer Lebenszweck ist der, Gottes Feind zu sein und Gottes Volk zu vernichten. Und er gebraucht menschliche Herrscher, menschliche Regierende dazu, Christi Jünger zu verfolgen, wo er nur kann. Und das auch gerade heute in Deutschland. Die Zustände gleichen mehr und mehr den diktatorischen Maßnahmen, zumindest zu Beginn, des Dritten Reiches und unter der Stasi in der ehemaligen Ostzone. Der Dichter Ovid soll gesagt haben, Principiis obsta, mit anderen Worten, wehret den Anfängen. Und die Anfänge sind klar und deutlich zu sehen. Man kann deutlich sehen, was geschieht, doch die, die diese Missstände anprangern, die werden natürlich von den herrschenden politischen Führern verfolgt, angefeindet, verleumdet und sogar gerichtlich verfolgt. Natürlich ist das so, denn die herrschende Klasse ist ja aktiver Teil des Problems. Wir sehen absolut drakonische Restriktionen auf dem Gebiet des Coronavirus oder der Coronavirus-Bekämpfung, die nur vor einem Jahr undenkbar gewesen wären. Nun, ich bin ja selbst Opfer des Coronavirus geworden. Es geht nicht darum, dass man das irgendwie verleugnet. Aber es geht darum, natürlich, wenn man krank ist, dann soll man sich selbst isolieren. Dann soll man in die Quarantäne gehen, das ist gar keine Frage. Aber würde ich jetzt verlangen, weil ich jetzt krank geworden bin, dass die gesamte Nachbarschaft, die gesamte Stadt um mich herum, ebenfalls auch aus Sympathie in Quarantäne geht? Es ist undenkbar, dass sich die Masse der irregeleiteten deutschen Bevölkerung mit solch verfassungswidrigen Anordnungen willenlos und dummen Schafen gleich widerstandslos und einspruchslos abgefunden hat. Aber es ist der Fall. Maßnahmen, die scheinbar nun von den Menschen ohne eigenen Verstand akzeptiert werden, wobei sie irreleitenden Schäfern nachtrotteln. Man denke jetzt an die Konzentrationslager oder Fokus sprach von Gefängnissen für Corona-Quarantäne-Verweigerer. Es wird auch von anderen Lagern gesprochen. Das wäre vor einem Jahr, der Gedanke alleine wäre vor einem Jahr undenkbar gewesen. Die Bild-Zeitung in einem Kommentar sprach jetzt vom totalen Lockdown, verglich das mit dem Mittelalter, wo sogar Fenster und Türen vernagelt worden sind mit Brettern, wo man nicht mehr raus konnte aus seinen Häusern, nicht mehr rein konnte in seine Häuser. Und dann schrieben die, muss man das heute akzeptieren? Und die Antwort war ja. Mir scheint es so, dass sich die meisten Menschen, wenn die Umfragen stimmen sollten, sich wie die Lemminge verhalten, die sich die Klippe hinunterstürzen, um einem Oberlemming zu folgen. Ich möchte hier die Zeit ein wenig nehmen und aus ein paar Gedichten oder Liedern von Reinhard May zitieren. Nun, ich habe keine Ahnung, wie Reinhard May zu dem Ganzen steht, was seine Position ist im Hinblick auf Coronavirus, Bekämpfung und so weiter und so fort. Darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, eine objektive, interessante Aussage Ihnen vorzuführen. Da ist zunächst einmal der folgende Auszug aus dem Gedicht Das Narrenschiff. Und ich könnte es auch singen, normalerweise, aber das geht zurzeit leider nicht. Aber ich lese Ihnen mal vor, was da zum Beispiel gesagt wird. Der Ausguck ruft vom höchsten Mast, Endzeit in Sicht. Doch sie sind wie versteinert, sie hören ihn nicht. Sie ziehen wie Lemminge in willenlosen Horden. Es ist, als hätten sie alle den Verstand verloren, sich zum Niedergang und zum Verfall verschworen. Und ein Irrlicht ist ihr Leuchtfeuer geworden. Der Steuermann lügt, der Kapitän ist betrunken, der Maschinist in dumpfe Lethargie versunken, die Mannschaft lauter meineidige Halunken, der Funker zu feig, um SOS zu funken, Klabautermann führt das Narrenschiff volle Fahrt voraus und Kurs aufs Riff. Eine weitere Aussage aus einem weiteren Lied: sei wachsam. Und da sagt er Folgendes. Ich habe Sehnsucht nach einem Stück Wahrhaftigkeit, nach einem bisschen Rückgrat in dieser verkrümmten Zeit. Doch sag die Wahrheit und du hast bald nichts mehr zu lachen. Sie werden dich ruinieren, exekutieren und mundtot machen. Sei wachsam, präg dir die Worte ein. Sei wachsam und fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt. Die Freiheit nutzt dich ab, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut. Sei wachsam, bewahr dir deinen Mut. Sei wachsam und sei auf der Hut. Und dann noch ein kurzer Auszug aus dem Gedicht Gegen den Wind. Und da sagt er Folgendes, sehr interessant. Gegen den Strom, gegen den Wind, gegen den Geist der Zeit, gegen die Dummheit, mein Kind, nur ein Querdenker, ein Freigeist findet aus dem Labyrinth. Fliegen kannst du nur gegen den Wind. Die restriktiven, die Freiheit beraubenden Anordnungen im sogenannten Kampf gegen das Coronavirus richten sich natürlich dem Sinne Satans gemäß gegen Gottes Volk. Andere unschuldige Opfer leiden natürlich auch. Doch Satan will vornehmlich Gottes Volk vernichten, die Erstlinge, die Berufenen in dieser Zeit. Dies schlägt sich in Anordnungen wider, die angeblich zum Wohle der Allgemeinheit der Bekämpfung der Corona dienen sollen, doch sie beschränken die Berufsausübung. Sie zerstören Geschäfte, wobei die Herrschenden nach wie vor ihr fettes Gehalt beziehen. Sie verhindern die Religionsausübung und die Versammlungsfreiheit, auch und gerade der Kirche Gottes. Technisch gesehen verbieten sie sogar Taufen, Einsalbungen, Kindersegnungen, das Singen in der Versammlung, tätige geschwisterliche Nächstenliebe wie herzliche Umarmungen. Die gotteslästerlichen Anordnungen und Instruktionen sind endlos. Wie ich sagte, das gilt nicht für solche, die krank sind. Natürlich, die sollen sich zurückziehen, die sollen keinen Kontakt haben, bis sie geheilt sind von der Krankheit. Das ist klar. Aber mir geht es jetzt um die Massenhysterie im Hinblick auf alle, ob sie krank sind oder nicht. Satans Absicht schlägt sich sodann in Verfügungen, in Erlassen und Entscheidungen im Schulwesen nieder, ganz besonders im Schulwesen. Denken Sie an die falschen Lehrpläne heute. Da wird im Sexualkundeunterricht den Kindern beigebracht, die absoluten, laut Bibel zu verstehenden Gräuel sind natürlich und zu akzeptieren. Da wird die Evolution gelehrt, die gottfeindliche Idee, dass Gott ja gar nichts erschaffen hat. Das ist alles so durch Zufall entstanden. Da werden Weihnachtsfeiern propagiert. Da werden Osterfeiern propagiert. Da wird Halloween propagiert. Da wird Karneval propagiert. Und da werden die wahren Feste Gottes abgelehnt. Wie zum Beispiel das Laubhüttenfest. Da werden gottfeindliche Verfügungen erlassen. Und diejenigen, die sie durchsetzen, wissen möglicherweise gar nicht, dass sie im Auftrage von Satan handeln. Sie folgen den Runderlassen, die, falls es die Absicht war, das Halten der göttlichen Feiertage zu verhindern, ebenfalls durch die Inspiration Satans erlassen wurden. Nun, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir verstehen das. Wir kämpfen nicht gegen die Herrschenden, diejenigen, die diese Runderlasse dann durchsetzen wollen. Wir kämpfen gegen Satan und seine Dämonen, die dahinter stehen. Alles läuft zurzeit darauf hinaus, dass dem letzten absoluten Diktator Europas, und ich möchte sagen Deutschlands, dem Tier, der Weg geebnet wird. Das Tier wird mit dem falschen Propheten zusammenarbeiten, einem angeblich christlichen Führer. Satan wird diese Menschen an die Macht bringen, wie die Bibel sagt. Sie werden alles versuchen, wahre Gottesanbetung zu untergraben. Und die Massen werden es lieben. Und das Tier und den falschen Propheten sogar anbeten, ihnen huldigen. Haben wir ja alles im kleineren Rahmen schon erlebt. Der Papst ist unfehlbar. Und wie Jesus schon Führer befiehl, wir folgen dir. Es wird von dem Mann der Sünde gesprochen, dem falschen Propheten, im 2. Thessalonikerbrief, der mit der Macht Satans erscheint. Und Satan wird die Macht erhalten, wahre Christen zu verfolgen. Man sieht das heute schon in der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs bezüglich Tierschlachtung und den nationalen Bewegungen gegen Beschneidung, die sich zunächst einmal gegen Juden und Moslems richten, doch der Weg wird geebnet für die Verfolgung wahrer Christen im Hinblick auf die wahre Gottesanbetung. Wie sieht es aus mit dem Sabbat und dem Sonntag? Wussten Sie, Sie sollten es wissen, dass das Einhalten des Sabbats ein Zeichen ist, das uns mit Gott verbindet. Die Einhaltung des Sonntags ein Mahlzeichen, das von dem Tier und dem falschen Propheten herrührt. Und dieses Mahlzeichen hat es schon lange, lange gegeben, schon seit Justinian. Die Idee, dass es noch nicht existieren sollte, ist totaler Schwachsinn. Aber Sie müssen sich entscheiden, wem wollen Sie folgen? Dem Mahlzeichen des Tieres oder dem Zeichen Gottes, dem Sabbat, die heiligen Festtage, die uns als wahre Jünger Gottes identifizieren? Nein, es werden heute heidnische Weihnachts- und Osterferien gegeben, damit die Schüler diese Tage halten können. Aber es gibt keinen Raum für das göttliche Laubhüttenfest. Schauen Sie, da hat sich etwas mit Religionsfreiheit und dem Recht der Eltern auf Erziehung kolossal geändert. Der Staat hat uns mittlerweile versklavt und sagt uns, wie wir unsere Kinder erziehen sollen. Ganz so wie im Dritten Reich, ganz so wie in der Ostsonne, ganz so wie in Russland, China, Nordkorea und all diesen Diktaturen. Das heißt, man darf Gott nicht gehorchen, sondern man muss die Kinder an seinen heiligen Feiertagen in die Schule schicken. Es herrscht ja Schulpflicht. Selbst in Zeiten von Corona, wenn die Schulen geschlossen sind, welch ein Wahnsinn, welch eine satanische Idiotie. Doch wir müssen dem widerstehen. Wir können nicht dem Staat folgen, wenn dies klar ein Verstoß ist gegen die Gesetze Gottes. Herr Laschet wurde jetzt ja als der Nachfolger von Angela Merkel gewählt. Ein großer Bewunderer von Karl dem Großen. Er meint sogar, er sei jemand, der vom Karl dem Großen abstammt. Er ist ein Katholik. Und interessant ist, dass gerade in Nordrhein-Westfalen wir die größten Schwierigkeiten haben, unsere Kinder von der Schule und der Schulbesuch, von dem Schulbesuch frei zu bekommen, um die göttlichen Feiertage zu halten. Sehen Sie bereits hier schon den Konflikt. Nun, wir können uns in der Bibel einige Vorläufer anschauen. Da gab es Daniel in der Löwengrube. Der war nicht bereit, dem König zu folgen, diesem Erlass zu folgen, der sagte, man darf nicht mehr zu Gott beten. Er hat es trotzdem getan, wie es eine Gewohnheit war. Er landete in der Löwengrube, aber Gott hat ihm selbst in dieser Löwengrube geholfen. Wir können an die drei Freunde im Feuerofen denken, die sich auch nicht dazu bereit erklärt haben, Nebukadnezar zu huldigen, anzubeten, dieses Standbild anzubeten und gesagt haben, und selbst wenn Gott uns nicht helfen wird, wir werden diesem Befehl nicht Folge leisten. Aber Gott hat ihnen sogar im Feuerofen geholfen. Wir denken an die Apostel im Neuen Testament. Denen wurde verboten, im Namen Jesu Christi zu predigen. Die wurden eingesperrt. Die wurden schlimm misshandelt. Und gleichwohl haben sie nach wie vor den Auftrag, der ihnen gegeben worden war von Jesus Christus, erfüllt und befolgt. Christus sagt uns, wenn wir die Wahrheit predigen, dann werden wir verfolgt werden. Er sagt, flieht von einer Stadt in die andere, denn ihr werdet nicht mit den Städten Israels zu Ende kommen, bevor der Menschensohn zurückgekommen ist. Wir wissen aber auch, dass Gott viel mächtiger ist als Satan und dass er für sein Volk eintritt. Denken Sie an die 10 Plagen in Ägypten. Nun, die ersten Plagen beinhalteten auch das Volk Israel. Aber nur die ersten Plagen. Und dann machte Gott einen Unterschied. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt werde ich sie beschützen, aber die Ägypter nicht mehr. Oder überhaupt nicht. Die Bibel zeigt uns immer und immer wieder, dass Satan letztendlich gegen Gott verlieren und seine Pläne zu nichts zerbröckeln werden. Sie werden zusammenfallen wie ein Kartenhaus. Das gilt auch für alle falschen Religionen, die nur scheinbar vorübergehenden Trost spenden. Die Frage ist dann die folgende. Weiß Satan, dass er verlieren wird? Nun, im Jakobusbrief, Sie können sich das nachher anschauen, in Jakobus Kapitel 2 und Vers 19 wird uns gesagt, die Dämonen wissen, dass es Gott gibt und sie zittern. Sie zittern, sie wissen, ein Gericht steht ihnen bevor. Sie wissen, dass Gott sie verurteilen wird und sie haben Angst. Sie sind willens, dieses Gericht in Kauf zu nehmen, weil sie unwillens sind, sich zu ändern, aber sie haben Angst. Sie wissen also um ihr Schicksal. Nun, wir lesen auch, dass damals Dämonen Christus fragten, ob er gekommen sei, um sie vor der Zeit zu quälen und in den Abgrund zu werfen. Möglicherweise auch in den feurigen Pfuhl. Man kann das in Matthäus 8 und Vers 29 nachlesen. Also auch da wussten sie scheinbar um ihr Schicksal, was geschehen wird. Doch weiß dann auch Satan, was sein Schicksal ist? Nun, wenn es die Dämonen wissen, dann könnte man davon ausgehen, dass er es auch weiß. Dass er zunächst einmal für 1000 Jahre ins Gefängnis, zusammen mit den Dämonen, und dann auch wiederum zusammen mit den Dämonen in den feurigen Pfuhl geworfen werden wird. Und gleichwohl kämpft er weiter und weiter gegen Gott und Gottes Volk. Warum? Jesus sagte über Satan, er ist ein Lügner, er ist ein Mörder von Anfang an. Und das bezog sich hauptsächlich auf Adam und Eva. Aber man kann auch weiter noch zurückgehen und es auf Luzifer beziehen, der viele Engel unter seinem Kommando hatte. Und er verführte sie mit der Zeit. Er entpuppte sich ihnen gegenüber als Lügner und als Mörder. Er belog sie. Er ermordete sie geistlich gesehen, indem er durch Aufforderung zur Rebellion gegen Gott den Weg des Friedens und der Harmonie mit Gott stahl. Und so wie auch später dies mit Eva tat. Das ist Satans Natur. Er ist ein Mörder, er ist ein Verderber, ein Zerstörer. Wie Offenbarung 9 und Vers 11 uns das sagt, wenn Sie sich verschiedene Übersetzungen anschauen. Er will und er kann nicht anders, als zu vernichten. Und wenn Christus nicht eingreifen würde, würde er die ganze Menschheit zu Ende dieses Zeitalters in einem weltweiten Nuklearkrieg und auch mit biologischen Waffen vernichten. Schon heute liebt er es, die Menschen in Hausarrest oder in Lockdown zu sehen, denn er weiß, dass dies sein letztendliches Schicksal sein wird. Nun könnte man sagen, als er begann, den Plan Gottes durchkreuzen zu wollen, zuerst mit den Engeln und dann mit den Menschen, da war ihm der Ausgang vielleicht noch nicht bekannt. Die Bibel war noch nicht geschrieben worden, aber man könnte schon davon ausgehen, dass Gott ihn gewarnt hatte, gegen ihn zu rebellieren, denn er war ja von Gott im dritten Himmel ausgebildet worden. Und Sie können das in Jesaja 14, die Verse 12 bis 14 nachlesen, in Ezekiel 28, die Verse 11 bis 17. Es gibt auch eine interessante Parallelstelle in 2. Mose 25, die Verse 17 bis 22, wo wir von den Cherub gesprochen wird, den Cherubim, die den Gnadenthron bedeckten. Und so war auch Satan, Luzifer, der schirmende Cherub. Aber er rebellierte gegen Gott. Nun, warum tat er das? Vielleicht hatte er nicht geglaubt, dass er gegen Gott verlieren könnte oder würde. Oder wie Petrus, hatte er zunächst nie daran gedacht, dass er Gott verraten könnte. Als er ausgebildet wurde von Gott im Himmel, hatte er sicherlich noch nicht den Plan gehabt, Gott zu verraten, gegen Gott zu rebellieren. Das kam dann erst später, als er hier auf der Erde war mit den Engeln. Und so versuchte er mit seinen Engeln, Gott von seinem Thron zu stürzen. Aber dies misslang. Und es gibt viele Stellen, die uns das zeigen. Judas 6 spricht darüber. 2. Petrus Kapitel 2 Vers 4 spricht darüber. Und er versuchte später, Eva und Adam dazu zu bringen, Gott nicht zu gehorchen. Und schauen Sie, das gelang ihm. Er war erfolgreich. Eva glaubte ihm. Und Adam aus Schwäche folgte Eva. Doch ihm wurde gesagt, was geschehen würde. Schauen wir uns einmal 1. Mose Kapitel 3 an. 1. Mose Kapitel 3. Und Vers 15. Da sagt Gott, ich will Feindschaft zwischen dir und der Frau setzen und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Nun, Satan würde den Samen der Frau in die Ferse stechen, dadurch, dass Jesus Christus sterben würde. Interessant ist aber auch, dass er sagt, es wird Feindschaft sein zwischen dir und der Frau und ihrem Samen und er wird dir den Kopf zertreten. Nun, natürlich geht es hier hauptsächlich um Christus, aber es wird hier auch auf die Frau angesprochen. Und schauen wir uns einmal an, was Gott über die wahre Kirche sagt, die ja nun die Frau ist, die Braut von Jesus Christus, Römer Kapitel 16. Römer Kapitel 16 und lesen wir Vers 20. Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Er wird ihn unter eure Füße treten in Kürze. Christus wird ihm den Kopf zertreten. Aber wir werden Teil an diesem Zertretungsvorgang haben, wenn wir nämlich an die Macht kommen, unter Jesus Christus zu herrschen. Dann wird Satan zunächst einmal nicht mehr die Macht haben, über andere zu herrschen. Ihm wird das Weib den Kopf zertreten. Und so sagt später Paulus im Römerbrief, Gott wird Satan unter unsere Füße treten. Und so war Satan klar und deutlich von dem ersten Kommen Jesu Christi, dem war das bekannt. Er war auch davon überzeugt, dass Jesus Christus kommen würde. Ihm war Gottes Plan insoweit bekannt. Er kannte nämlich Schriftstellen in der Bibel. Schauen wir uns am 1. Mose Kapitel 49 an. 1. Mose 49 und Vers 10. Und ich könnte Ihnen viele, viele Stellen hier vorlesen. Aber es geht mir darum, nur andeutungsweise Ihnen zu zeigen, dass Satan sehr wohl wusste, was Gottes Plan war. Auch im Hinblick auf das erste Kommen Jesu Christi. 1. Mose 49 und Vers 10. Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der komme, dem es gehört, und ihm werden die Völker anhangen. Vers 11, er wird seinen Esel an den Weinstock binden und seiner Eselin füllen an die edle Rebe und so weiter. Eine Bezugnahme sowohl auf das erste als auch auf das zweite Kommen Jesu Christi. Was das erste Kommen angeht, Jesaja 53. Eine bekannte Stelle, aber lesen wir sie im Zusammenhang mit dem, was auch Satan lesen konnte. Jesaja 53, angefangen Vers 1. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und an wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit, wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir aber gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn, als er gemartert ward, eine klare Andeutung auf das, was geschehen würde, da litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen, wen aber kümmert sein Geschick, denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volkes geplagt war, und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war. Eine klare Andeutung hier auch wiederum, dass Christi erstes Kommen mit seinem Tode zunächst einmal enden würde. Natürlich dann nachher mit seiner Auferstehung ging es weiter. Aber es geht hier um den Tod, als er gestorben war. Wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben. Ewig leben. Und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Klare Prophezeiung, klare, deutliche Aussage. Die Nachkommen bezieht sich natürlich auf uns, die wir in wahre Nachkommen Jesu Christi sind. Vers 11, weil er seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden und so weiter und so fort. Klare Prophezeiungen, die ja auch Satan bekannt waren. Ich möchte kurz noch auf Sacharja eingehen, Sacharja Kapitel 12. Und auch hier gibt es ganz spezifische Prophezeiungen über Christi erstes Kommen. Sacharja 12 und Vers 10. Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets, und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Das Durchbohrt haben bezieht sich auf das erste Kommen. Aber jetzt geht es natürlich auch um das zweite Kommen. Sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um das einzige Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Klare Prophezeiungen. Eine weitere in Sacharja 9 und Vers 9. Sacharja 9 und Vers 9. Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Auch hier wiederum eine Prophezeiung über das Kommen Jesu Christi als Mensch. Natürlich dann auch in Psalm 22 wird viel über sein Kommen gesagt. Wusste Satan dann, dass Jesus Christus aus dem Stamm Juda hervorkommen würde? Natürlich, wir hatten es ja gelesen im Mosebrief. Und das war auch ein Grund, warum er versuchte, im Buch Esther alle Juden zu töten. Denn wenn alle Juden getötet würden, dann könnte Christus ja nicht aus dem Hause Juda hervorgehen. Er kannte die Prophezeiungen, dass Jesus als Mensch ohne Sünde sein und bleiben würde. Wir haben das gerade in Jesaja 53 gelesen. Und dass er als König aller Könige beim zweiten Kommen von ihm, von Satan, die Regierung übernehmen würde. Aber offensichtlich glaubte er nicht, dass er den Plan Gottes nicht hintertreiben könnte. Oder anders ausgedrückt, er glaubte, er könnte den Plan Gottes hintertreiben. Und wir lesen viele Beispiele, wie er es versucht hat. Er versuchte, das Christuskind umzubringen, als es geboren wurde. Offenbarung Kapitel 12 sagt uns dies. Offensichtlich hatte er sogar bei der Geburt bereits schon geplant, Christus umzubringen. Offenbarung 12 und Vers 4. Zunächst einmal geht es hier um den ersten Aufstand, die erste Rebellion von Satan, dem Drachen, gegen Gott. Und es heißt in Vers 4, und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg. Die Dämonen, die ihm folgten, warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Wir lesen natürlich auch im Matthäus-Evangelium zum Beispiel, dass dann Christus durch Herodes umgebracht werden sollte. Alle Kinder unter 2 Jahren, alle Jünglinge unter 2 Jahren sollten getötet werden. Das war natürlich auch wiederum aufgrund des Planes von Satan, dem Teufel. Zu dem Zeitpunkt hatte sich Christus ja als Kleinkind noch nicht bewährt. Er hatte noch nicht die Sünde im Fleisch überwunden. Und es wäre keine Sündenvergebung möglich gewesen. Alle Menschen würden im feurigen Pfuhl sterben. Die Strafe für Sünde, wenn sie nicht bereut und vergeben ist, ist der zweite Tod im feurigen Pfuhl, von dem es keine Auferstehung geben wird. Nun, später versuchte Satan, Jesus geistlich zu vernichten. Wir wissen das in der Versuchung in der Wüste, 40 Tage, 40 Nächte. Aber es heißt nicht, dass er danach aufgehört hätte, Satan oder vielmehr Christus zu versuchen. Er sagte, es heißt im Lukas-Evangelium, und er ging dann von ihm weg bis zu gelegener Zeit. Und schauen Sie, Satan wusste, eine Sünde, nur eine Sünde, hätte Sündenvergebung unmöglich gemacht. Jesus musste nur einmal sündigen und der Plan Gottes wäre zunichte geworden. Und so meinte Satan, er könnte Christus dazu bringen, zu sündigen. Auf vielfältige Weise hat er versucht, es zu tun. Er versuchte es durch das gesamte physische Leben von Jesus Christus hindurch. Maria und Jesu Geschwister wandten sich gegen ihn. Und das ist eine Versuchung, der Christus widerstehen musste. Markus Kapitel 3. Markus Kapitel 3, die Verse 20 und 21. Und er ging in ein Haus. Und da kam abermals das Volk zusammen, sodass sie nicht einmal essen konnten. Und als es die Seinen hörten, da machten sie sich auf und wollten ihn ergreifen. Denn sie sprachen, der ist von Sinnen, der ist verrückt geworden. Später würde die gesamte oder gleiche Anklage an Paulus errichtet werden, wo ihm gesagt wurde, du bist ja von Sinnen. Das viele Bücher lesen hat dich verrückt gemacht. Und hier in Markus 3 und Vers 31, dann heißt es sogar, und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen und schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Aber das Problem war, sie wollten, dass er aufhörte zu predigen. Sie wollten ihn weghaben von seiner Predigermission. Das sind Versuchungen. Aber eine weitere Versuchung, die wird in Markus Kapitel 8 beschrieben. Markus Kapitel 8, die Verse 31 bis 33. Und wer steckte dahinter, hinter diesen Versuchungen? Kein anderer als Satan, der Teufel. Hier wird es deutlich. Christus identifiziert den Urheber dieser Versuchung. Zunächst hatte Petrus Christus als den Messias identifiziert. Und Christus sagte, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Vers 31. Und er fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden, verworfen werden von den Ältesten und den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und drohte Petrus und sprach, geh hinweg von mir oder geh hinter mich, du Satan. Denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Im Zusammenhang, was satanisch ist. Satan hatte hier Petrus inspiriert. Vielleicht hat Petrus, mit Sicherheit hat Petrus in gutem Glauben und mit guter Motivation handeln wollen. Aber er hat ihn dazu inspiriert, dazu zu bringen, dass er Christus entmutigen würde. Und das wäre natürlich dann auch katastrophal geworden. wenn Petrus Erfolg gehabt hätte dabei. Satan versuchte Jesus durch Judas, derjenige, der sein Brot aß. Und auch dadurch, dass ihn alle verlassen würden bei seiner Verhaftung. Alle, nicht nur Petrus. Nicht nur Petrus würde Christus verleugnen, sondern alle verließen ihn, alle seine Jünger. Er war ganz allein. Er versuchte, Christus zu sündigen durch das Verhalten des Hohepriesters und der Ankläger, durch die Verspottung, die Geißelung der römischen Soldaten und natürlich auch durch die Verhöhnung, als er am Kreuz hing. Alles dies musste Christus durchmachen. Satan hat gedacht, okay, wenn ich ihn nur einmal packe, in einer dieser Situationen, dann habe ich ja gewonnen. Dann ist ja der Plan Gottes vereitelt. Er wollte, dass Christus auch nur ein einziges Mal sündigen würde. Und Jesus sagte ja selbst, die Taufe, mit der ich getauft werden muss, wie wünsche ich, dass sie bereits geschehen ist, denn sie ist ausgesprochen schwer. Er sprach von seinem Tod, er sprach von seiner Marterung. Und er sagte auch später, er wollte, dass dieser Kelch an ihm vorüberginge. Aber er wusste auch, dass er sich fügen musste, dass er sich Gott, dem Vater, gegenüber fügen musste. Das war ja auch der Grund, warum er überhaupt auf diese Erde gekommen war. Aber menschlich gesehen, es war eine ausgesprochen schwierige Situation. Und es ist ja auch nicht so, dass Christus nicht hätte sündigen können. Er musste immer diese enge Beziehung haben zu Gott, dem Vater. Das heißt, er hat mit Flehen zu Gott, dem Vater, gebetet, dass er errettet würde. Von dem zweiten Tod, darum ging es. Und er ist errettet worden, wie es heißt, weil er Gott die Ehre gab. Die Frage ist natürlich nur die. Ja, wäre es für Satan nicht sinnvoller gewesen, den Verrat an Christus zu verhindern? Also nicht von Judas Besitz zu ergreifen und ihn dazu zu bringen, ihn zu verraten, weil damit ja doch Gottes Plan erfüllt werden würde. Nun, vielleicht einmal muss man sich fragen, wie viel Verstand Satan wirklich von Gottes Plan. Denn er hatte eine total pervertierte Gesinnung. Und das ist dann natürlich auch sehr zweifelhaft, dass man mit einer pervertierten Gesinnung Gottes Weisheit erkennen kann. Wir wissen nicht, was Satan wirklich begriff. Er hat zwar das gehört, aber begriff er es? Hat er wirklich daran geglaubt? Nun, Engel wissen nicht so viel wie Gott. Im Gegenteil, es heißt sogar in der Bibel, dass wir heute in Gottes Kirche mehr verstehen als Engel. Ja? Schauen wir uns dies an. 1. Petrus Kapitel 1. 1. Petrus Kapitel 1 und Vers 12. 1. Petrus Kapitel 1 und Vers 12. Ihnen, den damaligen Propheten, ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist, durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel begehren zu schauen. Die wollen das auch erkennen, die wollen auch verstehen, worum es eigentlich hier in aller Deutlichkeit geht. Aber noch deutlicher lesen wir es in Epheser Kapitel 3. Epheser Kapitel 3, fangen wir mit Vers 8 zu lesen an, weil wir da den Zusammenhang bekommen. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott sein Geheimnis ins Werk setzt, das von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat, damit jetzt kund würde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächtigen und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Haben Sie es mitbekommen? Die mannigfaltige Weisheit Gottes sollte den Mächtigen und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde verkündigt werden. Also den Engeln. Und wenn man von den wahren Engeln spricht, den heiligen Engeln, dann kann man davon ausgehen, dass die Dämonen auch zuhören und auch hier sich das so anhören, was da gesagt wird. Ob sie es jetzt glauben oder nicht. Man könnte auch sagen, dass Satan, selbst wenn er in gewisser Weise den Plan Gottes verstand, er glaubte nicht, dass das wirklich so war. Dass durch das sündenlose Opfer Jesu Christi Sündenvergebung für die Menschen erbracht werden könnte. Denn Christi Opfertod galt ja nicht für Dämonen, Geistwesen. Er galt ja lediglich für Menschen. Und wenn er das verstand, so glaubte Satan vielleicht, er gönne dazu, dass er den Judas mit in Anspruch nahm. Er könne dadurch Gottes Plan hintertreiben. Er könnte Jesus dazu bringen, zu sündigen. Wie ich sagte, während seiner Gefangennahme, während seiner Vernehmung, während seiner Geißelung, während seiner Kreuzigung. Wir müssen noch Folgendes begreifen. Es ist die Natur Satans, vernichten zu wollen. Er wusste wohl auch, dass Judas, einer der Zwölf, sich umbringen würde, denn er kannte ja die Prophezeiung in Sacharja Kapitel 11, die Verse 12 bis 13, wo es um die Silberlinge geht. Er wollte Christus vernichten, geistlich und auch physisch, alles in allem. Er genoss es, dass Gottes Sohn grausame Schmerzen erlitt. Er genoss das. Er wollte das. Und er glaubte auch nicht, dass Christus wirklich sündenlos bleiben könnte als Mensch. Und heute will er Gottes Volk vernichten. Er glaubt nicht, dass wir uns bewähren könnten. Er ist der Verkläger der Brüder, die er Tag und Nacht bei Gott verklagt. Und er will auch uns so viele Schmerzen und Schwierigkeiten bereiten aus reiner Mordlust und Zerstörungswut und aus Sadismus, wie es nur geht. Paulus spricht davon, dass Satan ihn mit Fäusten geschlagen hat. Satan bringt Krankheit. Satan bringt Schwierigkeiten. Satan ist ein Perverter und ein pervertierter Sadist. Und er ist auch ein Masochist. Solange wie es anderen schadet, nimmt er auch eigenen Schaden in Kauf. In Matthäus 8 und Vers 30 gibt es ein interessantes Beispiel. Denken wir nie daran und vergessen wir nie, dass Satan ein pervertierter Sadist und Masochist ist. Er ist kein Freund der Menschen, er ist der absolute Feind, der alle Menschen vernichten will, aber gerade und ganz besonders das Volk Gottes. Matthäus Kapitel 8 und Vers 30, da heißt es, waren aber ferne von ihnen eine große Herde Säue auf der Weide. Und da baten ihn die Dämonen und sprachen, willst du uns austreiben, so schick uns in die Herde Säue. Und er sprach, weg mit euch. Und da fuhren sie aus und fuhren in die Säue. Und was geschieht? Die ganze Herde stürzt sich ins Meer. Mit anderen Worten, inspiriert durch die Dämonen. Jetzt hatten sie wieder niemanden, den sie körperlich besitzen könnten. Wir lesen eine interessante Stelle in Matthäus Kapitel 9. Das zeigt ihnen ein wenig den Charakter von Satan und seinen Dämonen. Matthäus Kapitel 9, angefangen in Vers 14. Nein, lesen wir Markus. Markus Kapitel 9 und angefangen in Vers 14. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge sie sah, oder ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Und einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, da reißt er ihn zu Boden und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen und sie konnten es nicht. Und er antwortete ihnen aber und sprach, o du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, da riss er ihn hin und her. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Und er sprach von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Und dann natürlich hat Jesus Christus diesen Dämon ausgetrieben. Schauen Sie, das ist dieser Dämon, der wollte Besitz ergreifen von den Menschen und gleichzeitig ihn umbringen, sodass er dann wiederum keinen Besitz mehr haben würde. Es sind Masochisten, pervertierte Sadisten, Satan und seine Dämonen. Wir lesen auch, dass es Besessene gab, die sich selbst mit Felsbrocken schlugen, sich selbst Schaden zufügten. Sie können das in Markus 5, die Verse 1 bis 5 lesen. Und Satan hat großen Zorn, da er jetzt sieht, dass seine Zeit kurz bemessen ist. Und das scheint er auch zu glauben, dass seine Regierungszeit bald zu Ende geht. Es sei denn, Er tut etwas. Und so wird er erneut eine Rebellion gegen Gott starten. Und das lesen Sie in Offenbarung Kapitel 12, Verse 7 bis 9. Er wird natürlich erneut verlieren. Aber vielleicht glaubt er das nicht. Vielleicht meint er, diesmal werde ich gewinnen. Denn er wird auch die Armeen in Armageddon versammeln und wird sie dazu bringen, alle zusammen gegen Jesus Christus in den Krieg zu ziehen, nach Jerusalem. Und zu Ende des Millenniums wird er erneut aus dem Gefängnis für eine kurze Zeit entlassen werden. Und er geht aus, um die Menschen zu verführen. Und ich weiß nicht, wie viele, es könnten Millionen von Menschen sein, die ihm folgen, um wiederum Krieg zu begehen. In anderen Worten, auch hier hat Satan eine gewisse Erfolgsquote. Und so denkt er sich vielleicht, naja, da habe ich Erfolg. Und da werde ich Erfolg haben, sagt Gott sogar auch in seinem Wort. Und ich habe auch in der Vergangenheit Erfolg gehabt, wie wir gleich sehen werden. Warum könnte ich auch diesmal nicht Erfolg haben, um den gesamten Plan Gottes zu vernichten? Warum tut er das? Er tut es aus reinem Hass und reiner Zerstörungswut. Wir lesen Offenbarung 9, die Verse 5 bis 6, dass er für 6 Monate die Menschen quälen wird. Er steckt dahinter, in dieser Qual. Für 6 Monate. Und er tut es auch deshalb, weil er nach wie vor meint, gewinnen zu können. Er glaubt Gott und seinem Wort nicht. Schauen Sie, er ist ein Lügner. Und er kann daher nicht glauben, dass andere nicht auch lügen. Er schließt von sich auf andere, inklusive Gott. Er ist ein Sünder und konnte von daher nicht glauben, dass Christus sündenlos leben könnte. Schauen Sie, er versuchte Hiob zu vernichten. Er glaubte Gott nicht, dass Hiob Gott treu bleiben würde. Und Gott hat zugelassen, dass Satan Hiob auf die schlimmste Art und Weise plagen würde, wenn man sich vorstellt, was Hiob alles durchmachen musste. Aber Hiob, obwohl er ein Problem hatte, das er erkennen musste, das er bereuen musste, blieb gleichwohl Gott treu. Und Satan hat gesagt, ich werde ihn dazu bringen, dass er dir ins Angesicht flucht. Denken wir an die Volkszählung Davids. Auch hier war es wiederum Satan, der dahinter steckte. Nun, Gott ließ es zu. Aber Satan steckte dahinter. Und hat David dazu gebracht, das Volk zu zählen. Und natürlich hat David dann sehr schwer dafür bezahlen müssen. Und das wollte ja Satan auch. Man könnte sagen, auch hier, Satan hat eine gewisse Erfolgsquote gehabt. Er hat es dazu gebracht, dass das Volk Israel stark bestraft wurde. Es war also ein begrenzter Erfolg. Wir lesen auch eine Geschichte, ein Gleichnis, dass Jesus Christus davon spricht, dass wenn der Samen gesät wird, dann kommt der Satan und nimmt den Samen weg. Auch hier wiederum eine Erfolgsquote, könnte man meinen. Paulus wollte die Geschwister in Rom auch und auch in anderen Gebieten besuchen. Aber er sagt, aber der Satan hat mich daran gehindert. Ich möchte eine Stelle in 2. Könige vorlesen, die auch wiederum zeigt, dass Satan scheinbar für eine gewisse Zeit erfolgreich ist. Und das bringt ihn dann dazu zu meinen, er könnte den gesamten Plan Gottes hintertreiben. 2. Könige 3, angefangen Vers 26. Als aber der König der Moabiter sah, dass ihm der Kampf zu stark war, dann nahm er 700 Mann mit sich, die das Schwert führten, um beim König von Edom durchzubrechen, aber sie konnten es nicht. Vers 27. Und dann nahm er seinen erstgeborenen Sohn, der an seiner Stadt König werden sollte, und opferte ihn zum Brandopfer auf die Mauer. Und da kam ein großer Zorn über Israel, sodass sie von ihm abzogen und in ihr Land zurückkehrten. Nur was ist das? Wie ist das zu verstehen? Dieser Zorn, das ist Satans Zorn. Gott ließ das alles zu. Es ist nicht so, dass sich jetzt Israel empörte und die sind dann abgezogen, weil voller Empörung. Nein, natürlich nicht. Das wäre genau das Gegenteil von dem, was hier gesagt wird. Nein, Satan hat hier eine Erfolgsquote. Dadurch, dass der erstgeborene Sohn umgebracht wurde, konnte er seinen Zorn über Israel ergießen und Israel musste abziehen von der Situation. Schauen Sie, Satan ist der Herrscher dieser Welt. Und an sich kann er alles tun, was er will, es sei denn, Gott sagt nein, nein. Bis hier und nicht weiter. Aber er wird, wie ich sagte, die Macht, die Herrschaft dem Tier übergeben, dem falschen Propheten. Er ist heute bereits schon derjenige, der die Macht dem gibt, wie er selbst sagt, wem er will. Ich kann sie geben, wem ich will. Und Jesus Christus hat dem nicht widersprochen. Die Frage ist, wenn wir an dieses Beispiel von Satan denken, der offensichtlich Gott nicht glaubt, der offensichtlich meint, er kann Gottes Plan hintertreiben, er kann dann doch noch anders agieren, als wie es sogar prophezeit ist, glauben wir Gott in allem? Oder schließen auch wir von uns auf andere, die wir ja auch hin und wieder noch sündigen, die wir ja auch hin und wieder noch lügen, und wir sagen, nun gut, wir lügen, warum lügt Gott nicht vielleicht auch? Wieso kann man sicher sein, dass was Gott uns sagt, der Wahrheit entspricht? Wir waren ja Lügner, wir sind ein bisschen davon abgewichen jetzt von der Lüge, hoffentlich nicht nur ein bisschen. Aber wieso kann man wissen, dass Gott nicht wirklich auch in allem die Wahrheit sagt? Na, die Bibel sagt uns das zwar, Gott kann nicht lügen, aber wie sicher kann man sich dessen sein? Vielleicht sagt Gott doch nicht in allem die Wahrheit und sein Wort ist vielleicht doch nicht in allem verlässlich. Oder glauben wir Lügnern? Glauben wir Satan und seinen Dämonen? Vielleicht nicht offensichtlich Satan und seine Dämonen, aber solche, die in dem Namen, im Auftrage von Satan und den Dämonen kommen und die uns falsche Dinge erzählen. Glauben wir denen, anstatt dass wir Gott glauben? Glauben wir diesen Lügnern, egal wo man sie antrifft? Ob es sich jetzt um geistliche, um religiöse Führer handelt, ob es sich jetzt um herrschende, politische Herrscher handelt. Glauben wir denen, dass wir Gottes Wort verleugnen und brechen dürfen? Zweifeln wir? Fragen wir uns ja, ist das wirklich so? Muss das wirklich so sein? Gibt es da keinen Ausweg? Gibt es da keinen anderen Weg? Muss ich das wirklich jetzt tun? Muss ich da wirklich durch? Oder vielleicht kann ich mich so ein bisschen da herumschlängeln und vielleicht doch noch dann die Früchte ernten. Zweifeln wir an Gottes Wort? Begrenzen wir in unseren Augen Gottes Macht, sagen wir, okay, Gott kann zwar dies tun, wie es die Israeliten gesagt haben, ja, der kann uns vielleicht Wasser geben in der Wüste, aber vielleicht auch Fleisch, naja, das ist ein bisschen viel verlangt. Sie begrenzten Gott, indem sie dachten, diese Macht, die Gott hatte, ist ja auch nicht ohne alle Begrenzung. Tun wir das manchmal in unseren Überlegungen? Und wenn wir dazu gekommen sind, dann sagen wir, naja, da muss man vielleicht Gott doch nicht mehr gehorchen als den Menschen. Wenn es zu einem Zwiespalt kommt, dann kann man ruhig Gott gehorchen oder vielmehr kann man ruhig den Menschen gehorchen und dabei Gottes Wort übertreten. Das sind Fragen, die wir uns stellen müssen und wir können das tun anhand des Beispiels von Satan, der uns ja deutlich macht, wie er Gott gegen Gott kämpfen will, wie er gegen Gott rebellieren will, wie er gegen Gottes Volk zu Felde zieht, um Gottes Volk zu vernichten, letztendlich damit Gottes Macht zu begrenzen, weil er ja sich denkt, naja, wenn es keine gibt, die Gott folgen, dann kann ich ja weiterhin an der Macht bleiben. Nein, wir müssen uns klar werden, wer Satan ist. Es ist dieser Herrscher, diese absolute pervertierte Persönlichkeit, ein Sadist, ein Masochist, der nichts weiter will, als Gottes Volk zu vernichten. Und er wird benutzen, wen er nur kann, um die Vernichtung Gottes oder vielmehr seines Volkes in die Wege zu leiten. Und wir brauchen den Schutz Gottes und wir haben diesen Schutz Gottes. Und wir müssen uns immer darüber klar werden, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen diese gewaltigen Herrscher unter dem Himmel. Und wir können es nur tun, erfolgreich tun, wenn wir Gottes Hilfe haben und Gottes Schutz und Gottes Stärke und Gottes Inspiration. Und so bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe. Jan-Robert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.